Hallo und herzlich willkommen zu unserer 53. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und
Bernhard.
Ja, und heute sprechen wir über Prokrastination. Und obwohl das ein schweres Wort ist, kennen das doch auch ganz viele. Also Prokrastination ist ein, ja, man sagt, erlerntes Verhalten, das ist schon wichtig, wichtige Aufgaben unnötig aufzuschieben. Also eigentlich ist alles da, Zeit, Kompetenz, aber irgendwie macht man doch ganz viele andere Dinge, die im Moment irgendwie ja höher priorisiert werden, und das eigentlich wirklich Wichtige, das wird aufgeschoben. Und der Begriff stammt vom lateinischen Prokrastinare und bedeutet sowas wie vertagen oder auf morgen verschieben. Ja, und viele von uns kennen das Phänomen in unterschiedlichen Ausprägungen, vielleicht auch von sich selbst. Also zum Beispiel das Aufschieben der lästig empfundenen Aufgaben wie eine Steuererklärung. So lange, bis irgendwann das Finanzamt mit einer Mahnung droht oder die Frist immer näher kommt. Also ich kenne das auch gut. Also ich kenne das aus meiner Jugend. Da habe ich den ganzen Schreibtisch aufgeräumt, sogar jeden Buntstift angespitzt, den ich hatte, bevor ich irgendwie Hausaufgaben gemacht habe. Das war völlig gaga. Mein Schreibtisch war dann schön, aber am Ende wurde es dann doch ein bisschen knapp mit den Hausaufgaben. Das ist das Problem. Und naja, ob man von Prokrastination anderer betroffen ist, also zum Beispiel, wenn der bestellte Handwerker nicht zum vereinbarten Termin kommt, oder den immer weiter verschiebt, dann kann man auch davon betroffen sein.
Ja, wie bei vielen Themen ist es so, wie auch bei der Prokrastination, du hast es eben gesagt, das ist ein Alltagsphänomen.
Ja.
Wo alle, wir kennen es alle. Und
ich habe mal geguckt, 20% der Bevölkerung sollen davon betroffen sein.
Genau.
Schreibt die AOK.
aber, es hat auch eine Verbindung zu psychischen Erkrankungen. Mhm. Es gibt verschiedene Erkrankungen, da kommt es vor, da ist es ein großes Thema. Also wir werden gleich näher darüber sprechen. Nicht bei allen Erkrankungen, bei bestimmten Erkrankungen, da ist Prokrastination, steht da ziemlich im Zentrum, und auch die Therapie geht dann darum, bei der Überwindung der Erkrankung sozusagen mit der Prokrastination zurechtzukommen. Aber jetzt wollen wir gar nicht so viel sagen. Wir haben ja heute eine Expertin da. Marianne, wir kennen dich, Marianne Joanneau. Du warst im letzten Jahr bei Folge 48 bei
nicht
uns.
Nicht so lange her, genau.
Ja, nicht so lange her, im vergangenen Jahr. Und da haben wir mit dir die Folge zum Thema ADHS gemacht. Hallo Marianne.
Hallo Marianne.
Hallihallo. Danke, dass ich wieder da sein darf. Es ist immer sehr schön. Spannend mit euch.
Schön, dass du wieder dabei bist. Cooles Thema. Und ich habe tatsächlich auch nochmal geguckt, du hast das so gesagt, dass wir haben das jetzt im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen gebracht, wollen wir auch gleich drauf gucken, ja. Aber noch hat es keine eigenständige Diagnose im DSM oder im ICD.
Als alleinstehende
Diagnose, ja. Aber tatsächlich, auch das sieht man, da gibt es jetzt, ist ein relativ junger Forschungsbereich, also es hat ja wirklich Störungswert, es ist mit viel Leid verbunden, es könnte also auch irgendwann mal tatsächlich eine eigenständige Diagnose werden. Ja, Marianne hat eine große Ergotherapie-Praxis in Berlin, will ich wenigstens kurz vorstellen, für die vielleicht die andere Folge noch nicht gehört haben. Und ja, du bist nicht nur als Ergotherapeutin aktiv, sondern auch darüber hinaus als Fachperson und Coach zu unterschiedlichen Aspekten, insbesondere von ADHS und damit auch von Prokrastination. Also das passt perfekt für uns. So sind wir auch ein bisschen drauf gekommen. Also ja, vielleicht magst du noch was über dich sagen. Ich habe mit Sicherheit was vergessen, was dich besonders ausmacht.
Tatsächlich gibt es eine Neuerung. Ich habe Ende letzten Jahres bzw. Anfang diesen Jahres noch eine Firma gegründet, die heißt auch wie mein Account Neuroperspektiven, weil ich eben bestimmte neurologische Störungsbilder mit einer anderen Perspektive sozusagen vorstellen möchte. Und die Idee dahinter ist eben vor allem das Entstigmatisieren von bestimmten Merkmalen und Besonderheiten und natürlich auch Aufklärung. Also insbesondere, ihr wisst das ja, ist das Thema ADHS und vor allem eben bei weiblich sozialisierten Erwachsenen mein großes Herzensprojekt. Und natürlich ist auch da die Prokrastination eines der Merkmale oder ein besonderes Merkmal, ne, bei ADHS und vor allem eben auch bei erwachsenen Frauen. Deswegen habe ich gemerkt, dass das Thema so wichtig ist und dachte, so eine Podcast-Folge wäre da sicher hilfreich. Und genau, also die neue Firma, die wir gegründet haben, wir machen jetzt eben auch ganz viel Aufklärungsarbeit und halt auch Fortbildungen, weil wir eben festgestellt haben, dass es im fachlichen oder im interdisziplinären Bereich viel zu wenig Wissen gibt und eben einfach auch zu wenig Fachpersonen. Und das wollen wir ändern.
Ja, viel Erfolg damit. Viel Erfolg und passt auch zu unserem Podcast. Auch wir machen den Podcast ja im Wesentlichen auch mit der Idee zu entstigmatisieren. Und das gelingt ja auch, das sehen wir an unseren Zuschriften von den Hörerinnen auch, die wir bekommen. Das heißt, das ist ein breites Spektrum aus der Allgemeinbevölkerung. Und wenn es uns gelingt, ja, Psychiatrie, die Schwere und das Verborgene zu nehmen und aufzuzeigen, dass es tatsächlich Wissen und auch Hilfen dafür gibt, und dass es auch was Normales hat, deswegen heißt es Psychiatrie im Alltag bei uns, dann ist das echt toll. Von daher passt der Gedanke total gut, zu sagen, wir machen mal eine Folge über Prokrastination.
Vielleicht fangen wir mit den Basics an. Was ist Prokrastination? Wie ist das so alltagsmäßig schon mal beschrieben? Jetzt du als Expertin, Marianne, was gibt es da für Basics zu nennen? So, wie oft kommt es vor? Was gibt es da Unterformen? Vielleicht steigen wir einfach fachlich so ein bisschen ein, ja, und nähern uns diesem Phänomen.
Also ganz generell würde ich sagen, Prokrastination ist natürlich auch ein ganz häufiger Bestandteil menschlichen Verhaltens. Wir alle tun es. Die Frage ist eben immer nur die Frage der Schwere der Konsequenzen. Und ich glaube, dass es da eben auch wichtig ist, therapeutisch draufzuschauen. Weil häufig, ne, so im Volksmund oder so bei Eltern oder so, ne, das Kind hat Aufschieberitis, ne, so, das ist ja so der flapsige Begriff für Prokrastination, das wird häufig mit Faulheit gleichgesetzt. Und das erlebe ich also vor allem eben auch bei ADHS, dass die Menschen dann auch so ein Selbstbild entwickeln. Ich bin immer so faul. Und tatsächlich, also da zu entstigmatisieren und auch den Menschen zu helfen, den Druck zu nehmen und wirklich analytisch daran zu gehen und zu sagen, was ist dein guter Grund für dieses Verhalten? Und da ist mir eben aufgefallen, dass es häufig irgendwie traumabedingte oder traumatische Vorerlebnisse gibt, die dazu führen, dass man eben diese Selbstannahmen auch hat und so eine Angst hat, bestimmten Dingen nicht gerecht zu werden. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass es eben gar kein freiwilliges Aufschieben ganz häufig ist. Es sieht so aus, aber es ist kein, sondern die Person ist innerlich eigentlich so unter Druck und so im Stress, weil sie, und das ist häufig mit Perfektionismus verbunden. Das heißt also, ich habe ein total unrealistische Erwartung dessen, was ich da eigentlich leisten soll, und irgendwas in meinem System fühlt auch, das kann ich gar nicht erreichen, weil das eben so perfektionistisch ist. Aber ich kann eben auch nicht sagen, okay, meine 30% sind genug. Und dann setze ich mich so unter Druck, dass ich eigentlich in so eine Handlungsparalyse gerate. Und dann sitze ich quasi für Außenstehende sichtbar, liege ich auf der Couch und alle denken, die macht ja nichts. Aber in mir ist der Teufel los und ich overthinke und ne, im Kopf wird es immer lauter und immer wuseliger und ich komme immer weniger in die Handlung. Und da wird es halt dann schon pathologisch. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig für alle Fachpersonen, die irgendwie zuhören, in allererster Linie den Druck rauszunehmen und der Person zu helfen, sich selber zu entstigmatisieren. Also du bist nicht faul, du bist vielleicht zu perfektionistisch, und dann würde ich da auch erstmal gucken, ob man da an dem Perfektionismus auch was machen kann, wie man die Person begleiten kann, dahin zu kommen, dass vielleicht 30% auch genug sind. Ja. Meine Klientinnen fangen dann immer an, mit mir zu verhandeln und sagen, was, so wenig? Können wir 70 nehmen? Ich glaube, dass das so wichtig ist, also gemeinsam auch mit den Menschen zu erarbeiten, es gibt einen guten Grund. Du bist nicht einfach nur faul und musst dich zusammenreißen oder jetzt streng dich halt mal mehr an, sondern wirklich rauszuarbeiten, die strengen sich ja schon so sehr an und da ist oft weniger eigentlich mehr. Und gemeinsam herauszuarbeiten, was sind denn die Konsequenzen der Prokrastination? Und in allererster Linie hat dieses Verhalten ja zunächst mal auch positive Konsequenzen. Das heißt, die positiven Konsequenzen der Prokrastination sind eine gewisse Belohnung. Also das heißt, in allererster Linie mache ich es erstmal nicht. Dadurch kriege ich ja erstmal eine Erleichterung. Also von diesem Unbehagen.
Man macht was anderes stattdessen sozusagen. Man isst was Gutes oder man macht irgendwas Schönes.
Nee, ich werde erstmal den aversiven Reiz los. Ich mache erstmal die Steuererklärung nicht. Ja, also das ist ja das Unbehagen. Ich muss mich da jetzt hinsetzen und das machen und ich mache es nicht. Damit verschaffe ich mir ja eine gewisse Freiheit. So, ich erleichtere mich von diesem Unbehagen, es tun zu müssen. Und dann, genau, dann greifen halt so Ersatzhandlungen, wie du gerade gesagt hast. Ne, ich Vergnügen durch Aktivitäten während dieser Prokrastination. Ich mache was Schöneres, ich esse was Leckeres.
Also ich habe Spitze meinen Schreibtisch aufgeräumt, das war ja auch was Tolles. Ne? Eine Aufgabe im Schreibtisch, wenn man den dann so anguckt, da freut man sich auch. Und alle Arbeitsmaterialien in perfekter Ordnung.
Ganz genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, der ist super wichtig. Ja. Also ich habe unerwartet positive oder neutrale Ergebnisse von etwas anderem.
Ja, genau.
Ja. Und das kann man positiv einsetzen. Das erlebe ich bei meinen Klientinnen ganz häufig. Also kleines Beispiel, zum Beispiel, sie fahren schon seit Ewigkeiten das Leergut im Auto, immer von A nach B. Ne? Müsste ich jetzt mal wegbringen, fahre ich rum. Ja. Dann steht die Steuererklärung auf der To-Do-Liste, dann wird das Leergut weggebracht. Das heißt, du kannst bewusst was Härteres, Schlimmeres quasi einsetzen, um das geringere Übel dann endlich erledigt zu bekommen. Ja.
Symbolisch hat man schon mal was erledigt, sozusagen. Ja. Das Eigentliche, aber man kann schon mal irgendeinen Haken machen, sozusagen.
Genau, und das muss man therapeutisch begleiten, das Positive auch zu sehen. Also zu sagen, es stimmt nicht, Sie haben nichts gemacht. Sie haben ja heute Ihr Leergut weggebracht. Bitte valorisieren oder validieren Sie sich selbst genau dafür. Na, Sie sind nicht einfach nur frech, fett, faul, sondern, oder was, diese Selbstannahmen, was die Leute über sich so denken, sondern nein, Sie haben ganz viel gemacht. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer mache mit KlientInnen, wenn die sagen, ich war so faul, ich habe nichts gemacht, sagen, ist das wirklich wahr? Und dann sammle ich, was haben Sie denn den ganzen Tag gemacht? Dann stellt sich raus, ne? Wie gesagt, Leergut weggefahren, Altpapier weggefahren, dies geputzt.
Und so weiter. Also,
genau, Schreibtisch aufgebaut.
Genau so, wie ich das auch mache. Also, das dann, also ich kriege manchmal die Kurve rechtzeitig, auch ohne Druck nachher das eigentliche Ding auch noch anzufassen. Aber grundsätzlich freue ich mich erstmal am Anfang darüber, dass ich viele andere Dinge erledigt habe, die ich auch so ein bisschen eher unangenehm finde, so wie Leergut wegbringen oder Schreibtisch aufräumen oder irgendwie Belege abheften. Ne? Ich verzögere damit auch den Start. Also das kann ich total gut nachdenken. Ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe nur das Eigentliche nicht gemacht, was sinnvoll gewesen wäre. Oder ich habe damit später gestartet, so muss man es mal sagen.
Das sind ja alles Zeichen, dass es keine Faulheit ist.
Ja, genau.
Auf keinen Fall. Ja, und da muss ich doch auf jeden Fall mal dieses falsche Sprichwort nochmal sagen. Das war also als Negativbeispiel. Oftmals gelten ja Sprichworte, aber dieses Sprichwort ist völlig falsch. Das Sprichwort heißt, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Okay.
Also das gilt nicht sozusagen. Mhm.
Und das haben wir das ist spannend. Sowas kann man ja auch in der Therapie ummünzen. Also ich mache oft so diese Umkehrung von internalisierten Glaubenssätzen und Sprichwörtern. Und zum Beispiel dieses, was du heute kannst besorgen, das verschieb auch ruhig auf morgen, ist was, was wir schon umgemünzt haben, weil ich vor allem bei perfektionistischen Menschen auch sehe, wenn man die To-Do-Liste anschaut, es ist zu viel. Das kann man gar nicht schaffen.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wichtiger Hinweis nochmal, tatsächlich, also A, haben wir jetzt schon rausgearbeitet, es hat erstmal gar nichts mit Faulheit zu tun und du hast nochmal schon einen therapeutischen Tipp gegeben, wenn man eigentlich guckt, was machen die Leute denn in der Zeit, wo sie das eigentlich Wichtige nicht tun, dann stellt man fest, die machen da eine ganze Menge anderer Sachen, die auch irgendeine Bedeutung haben, aber eigentlich der vielleicht die Priorität, also die machen nicht nichts, die liegen in der Regel nicht am Sofa, sondern die machen was anderes, aber die Priorisierung stimmt dann irgendwie nicht so ganz. Also man würde wahrscheinlich eher sagen, gut, Steuererklärung muss man nicht warten, bis das Finanzamt mit einer Strafe droht, sage ich mal. Das kann man entspannter angehen, wenn man das ein Vierteljahr vorher macht und spart man sich eventuell vielleicht sogar die negative Konsequenz einer Mahngebühr oder irgendwas. Ne? Also das heißt, es ist irgendwo auch eine Priorisierungsproblematik, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, oder? Oder
eine Total.
Steuerung. Also man steuert ja falsch. Und ich habe eben bei der Definition kurz gezuckt, als ich die Einleitung machte, da steht ja so schön drin, das ist ein erlerntes Verhalten. Also da weiß ich ja sofort, das ist wahrscheinlich verhaltenstherapeutisch jetzt irgendwie so infiltriert. Also das heißt, erlernt muss ja nicht mal gut sein, aber das heißt, ich habe irgendwann vorher mal wahrscheinlich so ein Verhalten erlernt und so ein Schema aufgebaut, dass ich mich vor irgendwas unangenehm schützen kann, indem ich irgendwie was anderes mache oder sowas. Und das wird später dann zu einem Muster, was ich aufrufe unter Stress. Das ist ja oft so, unter Stress funktionieren ja diese alten Dinger wieder so. Dann läuft das ab wie so ein System. Und also es ist ein erlerntes Verhalten. Die gute Nachricht ist, also dass man es ja dann auch, ich sage jetzt mal in der Therapie, verlernen kann, ne? Oder umlernen. So, das ist ja der eigentliche Mechanismus. Also es gibt ja Hoffnung. Also es ist ja nicht so, dass wir alles, was wir einmal gelernt haben, bis zum Lebensende so machen, sondern wenn wir es geschnallt haben, wenn wir es durchschaut haben, und es ist immer anstrengend, Lernen ist immer anstrengend, können wir aber auch was umlernen.
Ich sehe, dass die Barriere...
Genau so ist es.
Man kann es umlernen in der Therapie.
Das kann man umlernen, also kleiner Spoiler an der Stelle. Ich sitze hier, wie ihr vielleicht sehen könnt, vor meinem eigenen Workbook. Ich habe genau zu diesen Themen, also unter anderem zur Prokrastination, aber wie du eben auch gesagt hast, es ist eine Priorisierungsproblematik, ja, da habe ich 185 Seiten Workbook erstellt, das heißt erfolgreich leben mit ADHS, das Workbook Marianne Joanneau, also wer es haben will, gibt es bei Amazon und
haben es auch genau, in den Link später.
Können wir den Link noch, genau. Und Das ist sehr, sehr hilfreich, da auch nochmal zu gucken. Also, weil vor allem bei der ADHS, was du gerade angesprochen hast, dass man irgendwann das so erlernt hat, dass man eben Sachen, ja, dass es irgendwie das Unbehagen erleichtert, wenn ich das jetzt erstmal nicht mache. Aber eben auch diese Akkumulierung von, es ist einfach auch zu viel und es gibt diese Priorisierungsproblematik und das sehe ich. In dem Workbook gibt es eben auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Eisenhower-Matrix. Und da hast du eben vier Quadranten und der erste ist wichtig und dringend, der andere ist dringend und unwichtig und ne, bis hin zu nicht wichtig, nicht dringend. Und das ist wirklich super interessant, wenn ich diese Matrix mache mit meinen KlientInnen mit ADHS und ich lasse sie das erstmal selber machen, ohne sie zu begleiten mit Fragen oder so Sondierungsfragen. Da ist alles wichtig und dringend. Der Quadrant wichtig und dringend ist knallvoll und bei den anderen ist immer irgendwie nichts. Und das liegt daran, dass sie eben erlernt haben, bei ADHS, es gibt hier quasi nur zwei Zeiten, jetzt und nicht jetzt. Alles, was ich nicht jetzt sofort mache, das kommt nicht dran, das fällt hinten runter, das könnte ich vergessen, etc. Das heißt, mir fehlen Strategien und gegebenenfalls habe ich das ja auch in der Schule so gemacht, ne? So, ich sage immer, no Deadline, no Dopamin. Also ich kriege dann so einen inneren Stress, dass diese Stresshormone quasi dopaminartige ja, Zustände im Körper hervorrufen. Ja, das ist ja dann eben also so Thrills, dass ich dann genügend Energie habe, um vor lauter Stress anzufangen, diese Dinge zu machen. Ja, und das kann eine Strategie sein, die gut funktioniert hat. Vielleicht noch in der Schule, vielleicht auch noch irgendwie im Studium, wobei es da schon tricky wird. Aber sobald also das Adulting angeht, ne, also wenn ich erwachsen bin, habe ich ja ganz viele Sachen. Da muss ich noch den Hamster füttern und die Hütte putzen und das Leergut wegbringen und gegebenenfalls habe ich dann noch so andere kleine Wesen, die ich versorgen muss. Ja, vielleicht habe ich noch einen Job und so weiter. Und da geht das nicht mehr, dass ich auf die Hyperfokustube drücke. Was bisher ja vielleicht funktioniert hat, ne? So, ich mache das schnell, so eine Nachtschicht eingelegt und dann ist das Dings da fertig. Und dann funktioniert das nicht mehr und dann darf ich quasi neue Strategien erlernen. Und das heißt in allererster Linie lernen, neu zu priorisieren. Und da kann der Satz sehr hilfreich sein. Also der Satz heißt, muss ich das jetzt machen? Und den Satz dreimal wiederholen, muss ich das jetzt machen? Oder könnte oder muss ich das jetzt machen oder kann ich das vielleicht auch outsourcen? Kann das eine Maschine übernehmen, eine App, eine technische, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz oder eine Reinigungskraft, Sekretärin, la la la. Und muss ich das jetzt machen? Und da vielleicht auch Strategien zu haben, wo man sagt, das ist das Braindump-List, also diese Liste, wo ich diese Ideen aufschreibe und sammle und vielleicht ein gute Ideenglas zu haben oder so von diesen To-Dos. Ja, das kommt dann wirklich in dieses Glas. Und wenn ich da mal wirklich Raum habe, kann ich auch mal eine rausziehen. Aber eben wirklich dieses wichtig und dringend, diesen Quadranten zu ja, entlasten, weil nicht alles ist wichtig und dringend. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Prokrastination, den man auch als erstes beleuchten müsste, weil nicht alles ist Prokrastination. Ich glaube, es ist eine Prokrastination, weil ich da so viel auf der To-Do-Liste hatte. Aber vielleicht ist es eben gerade nicht wichtig und dringend. Wichtig vielleicht schon, aber die Deadline ist am 2. Februar, da ist ja noch ein bisschen Zeit.
Es geht
Und
viel
vielleicht auch zu
Theorie.
lernen, ja,
Ja. Also Priorisierung ist nicht einfach, als du es gesagt hast, ja klar, Priorisierung, aber jetzt, wo du das näher erläutert hast, steckt ja viel dahinter.
ja.
Ne? Muss ich das jetzt machen? Muss ich es machen? Muss ich jetzt machen? Also das
Muss ich es jetzt
muss ich
machen?
jetzt machen.
Genau,
Und
ja,
da, also diese hinter diesem kurzen Begriff Priorisierung, der so schnell gesagt ist,
ja.
da höre ich raus. Da steckt eine ganze Reihe von Techniken und Interventionsmethoden drin, wo man sozusagen ansetzen kann, wo man Veränderungen beginnen kann.
Und ich höre raus, auch, also das ist ja ein Aspekt, sage ich mal, wie man es schon mal jetzt angeht, aber du hast eben so einen Nebensatz nochmal gesagt, das, ja, es hat einen Zusammenhang vielleicht auch gerade bei Menschen mit ADHS, das ist so ein Erklärungsmodell, dass diese Menschen quasi ja vielleicht nur jetzt oder gar nicht kennen, ne? Also das ist auch nochmal ein anderer Fokus als vielleicht bei einem Nicht-ADHS-Menschen, der das vielleicht dann auch anders lösen kann. Aber du hast auch gesagt, es gibt auch noch sowas wie Perfektionismus zum Beispiel, der da auch noch, ich sage jetzt mal, das kleine Geschwisterchen ist, um das möglichst gegendert zu sagen. Also zu sagen, es gibt vielleicht auch noch andere Themen, die damit reinspielen. Also zum Beispiel, ich starte nicht mit einer Aufgabe, weil ich schon von vornherein weiß, dass ich sie nicht zu meiner Zufriedenheit beende. Ja, das ist ja, wenn muss das ja so sein. Das kann ja nie perfekt fertig werden. Also, und weil, um mich damit nicht zu konfrontieren, verschone ich mich damit quasi und schiebe es vor mir her. So.
Ganz genau.
Und du hast noch einen schönen biologischen Aspekt genannt, den fand ich auch ganz spannend zu sagen. Ja, wir können natürlich mit einer Deadline Stress verursachen. Stress ist Dopamin vielleicht und der führt auch dann dazu, dass wir den letzten Moment doch ganz aktiv und irgendwas auf die Kette bringen. Aber das ist ja auch, wir können ja nicht alles nur mit Stress machen. Das ist auch vielleicht was, was auf Dauer ein bisschen anstrengend wird als
Erwachsener. Genau. Nicht nur anstrengend, sondern wirklich krank macht, ne? Also bis hin zu, das ist überdosiert und dann kannst du nichts mehr machen, dann hast du halt Burnout Nummer 1, Burnout Nummer 2 und auch das finden wir genauso vor. Dann.
Wir hatten Zusammenhang. Da sind wir ganz viel, finde ich, auch in diesem psychiatrischen Feld, ne? Also dass Prokrastination tatsächlich auch eine Folge sein kann von ja nicht nur, ich sag jetzt mal, erlernten Verhalten, das nicht mehr zielführend ist, also nicht mehr zielführend ist, und halt natürlich auch, auch aus Erkrankungen heraus resultieren kann.
Ja.
Also man kennt es bei Angststörungen, Depressionen, wo sozusagen Dinge nicht angegangen werden, wobei die Depression hat dann auch meistens Gründe, kann auch wieder mit Perfektionismus, Selbstbild und so zu tun haben. Und wo ich so erlebt habe bei Zwangserkrankungen auch, da scheint es auch mit Perfektionismus zu tun zu haben. Eine Sache wird nicht fertig, sozusagen, weil die eine Sache nicht fertig wird, kommen die ganzen anderen Sachen nicht dran.
Genau. Ja. Und weil das, was fertig ist, ist ja dann auch mit dem Perfektionismus wieder.
Ja, dass man sozusagen abhakt sozusagen.
Ja, genau. Dass man auch vielleicht 5 Grad sein lässt und sagt, die ist jetzt fertig.
Genau.
Ja. Und ich würde sagen, also wie ihr das auch schön dargestellt habt, das kann man eben ausweiten, also auch jenseits natürlich der ADHS. Bei Depressionen findet man das, bei Zwangserkrankungen und so weiter. Und dahinter steckt eben immer eine Selbstwertproblematik. Also wenn man wirklich tief genug gräbt, steckt dahinter dieses, ich muss mehr abliefern, ich bin nicht gut genug. Ja? Und Depression, Pression, Druck, das ist natürlich der Druck von außen, weil ich da so viele Aufgaben habe, die sich akkumuliert haben, aber eben auch der innere Druck. Ich muss besser sein. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht smart genug. Ich habe Angst, ne, Imposter-Syndrom, dass es rauskommt, dass irgendeiner merkt, dass ich hier nichts geschissen kriege auf Arbeit. Also komme ich heimlich am Wochenende rein und arbeite da noch Sachen auf, weil ich eigentlich immer glaube, ich bin nicht genug. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, den man ausgraben kann und wo man wirklich ansetzen kann bei allem, was ihr jetzt genannt habt, auch bei den Zwängen. Ne? Dahinter ist ja auch dieser Zwang, ich muss immer alles richtig machen, ich darf bloß nicht. Ne. Und das wächst sich dann eben ja auch aus zu wirklich vielleicht auch starken Ängsten und so. Und all diese Sachen, die ihr aufgezählt habt, sind auch häufig Komorbiditäten bei einer nicht behandelten und nicht erkannten ADHS, vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen, weil sie so overperformen. Also häufig erfüllen sie ja die diagnostischen Kriterien auf den ersten Blick nicht. Die kommen nicht zu spät. Was die aber machen, die kommen viel zu früh, weil sie Angst haben, sie kommen zu spät, setzen sich massiv unter Druck. Ja, oder irgendwie, natürlich hampeln die nicht rum, um sich zu regulieren, so à la Zappel-Philipp, aber der Preis, den sie bezahlen, sie beißen sich zum Beispiel die inneren Lippen auf, ja, das sieht niemand, oder ne, so dieser ewige Innere, diese Angespanntheit, dieses, ich darf mich nicht entspannen, ich darf mich erst entspannen, wenn alles fertig ist, und alles ist nie fertig. Und diese Handbremse oder Notbremse einzulegen und am Abend zu sagen, für heute habe ich genug getan. Das kann wirklich eine Übung sein, die ich tatsächlich wirklich mit all meinen Klientinnen, die eben häufig nicht nur ADHS haben, sondern, ihr habt es genannt, Zwänge, Depressionen, Angststörungen, das wirklich zu üben, sich selber zu sagen, und da ist immer fake it until you make it, ja, so tun als ob, das glauben wir natürlich am Anfang nicht, aber da immer wieder zu sagen, das ist so diese Übung, am Abend zu sagen, so, für heute reicht's, ne? Was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen, morgens auch noch einen Tag. Und tatsächlich auch mit kleineren, also ich nenne das immer Baby Steps, mit kleineren Sachen zu arbeiten. Also eben nicht zu sagen, ich muss jetzt den gesamten Antrag für die Punkte für meine Fortbildung da an der Psychotherapeutenkammer heute komplett fertig machen, sondern das runterbrechen in, was beinhaltet das denn? Erstens die Blätter ausdrucken, zweitens die Blätter ausfüllen, drittens die Unterschriften einholen, viertens was weiß ich, ja. Und dann zu sagen, ich nehme eine Sanduhr, 10 Minuten sind genug. Heute 10 Minuten. Heute drucke ich das Ding einfach nur aus. Dann lege ich es dahin. Ich muss es nicht ausfüllen. Und das kann total hilfreich sein, also auch therapeutisch diese Baby-Steps wirklich zu begleiten als Therapiehausaufgabe. Bis zum nächsten Mal brauchst du es nur ausdrucken. Und dann schauen wir weiter. Und dann entsteht auch so eine Erleichterung, weil sonst ist ja auch wirklich jede Aufgabe so ein Riesenberg. Ja, wo man eben auch Angst hat, ich kriege das nicht hin, weil das viel zu groß ist. Und dann verschätze ich mich vielleicht auch noch und dann verfranse ich mich. Und dann stehen da noch 20 andere Sachen auf meinem Zettel und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, am Selbstwert zu arbeiten und auch Erfolge zu generieren. Und die sind nur generierbar, wenn, ihr kennt das, smarte Ziele, wenn sie auch achievable sind. Und wenn ich irgendwie ein Pferd, ein Haus, ein Auto, einen Ehemann und noch 3 Kinder habe und einen Job, dann kann ich nicht auch noch riesige Projekte nebenbei machen. Aber ich muss ja ganz vieles nebenbei machen und sagen, dann mache ich 10 Minuten. Und das war auch mein Ziel. Und ich habe es erreicht und ich kann es abhaken. Und beim Abhaken gibt es auch so ein inneres Ding, Dopamin-Erfolg, yeah. Das, ja.
Hörst du raus, dass du sozusagen durchaus Erfolge hast, auch im Coaching oder auch in der Therapie? Das ist ja so ein Beispiel, wo man sich coachen lassen kann, wenn man noch nicht schwer erkrankt ist. Aber wir haben ja gehört, das gibt es ja auch bei richtigen, ausgesprochenen psychiatrischen Diagnosen, bei richtigen psychischen Erkrankungen. Da kann man eine Therapie machen. Und was ich so rausgehört habe, das scheint so eine Art verhaltenstherapeutisches Vorgehen zu sein. Kognitive Arbeit, sich Ziele setzen. Und anscheinend kann es hilfreich sein, wenn man in Nöten ist, therapeutische Hilfe sich zu suchen.
Also, ja, auf jeden Fall.
Also das scheint oft zu klappen dann.
Naja, und das klappt sehr gut. Also in der psychisch funktionellen Ergotherapie, für die ja auch meine Methode entworfen ist, also Coaching und eben psychisch funktionelle Ergotherapie, da geht es genau darum, alltagsnah Menschen bei klientenzentrierten und auch relevanten Sachen zu helfen. Ne? Und teilweise gibt es auch Leute, die bringen dann eben ihre Posten mit, weil sie Postangst haben und auch das prokrastinieren. Und bevor das schlimmere Konsequenzen hat, und das ist eben auch was wir gemeinsam erarbeiten, erstmal so, ja, was sind die positiven Konsequenzen, ne? Erstmal Erleichterung, lalala, aber das ist ja alles immer nur so kurzfristig gedacht. Und wir erarbeiten schon auch die negativen Konsequenzen, sodass der Person wirklich selbst klar werden kann, ja, das ist, kann man schon machen, aber es ist halt dann echt scheiße. So, wenn ich meine Post regelmäßig in den Ofen stecke vor lauter Panik, weil zweite Mahnung, dritte Mahnung, Gerichtsvollzieher, vielleicht wäre es sinnvoll, die Kunst des Vermeidens auf eher diese negative Konsequenz anzuwenden und wie dann eben zu schauen, wie können wir das abwenden und da eben auch wieder eine Selbstwirksamkeit zu generieren. Du bist selbstwirksam, du kannst das schaffen. Du hast es in der Hand, das abzuwenden. Und wenn du möchtest, helfe ich dir, bring doch die Briefe einfach mit. Ich bin dann einfach da. Und Bodydoubling, ne? Du musst es nicht alleine machen, weil es ist ja ein Angstproblem eigentlich. Ich habe Angst und brauche, dass mir virtuell irgendwie jemand mein Händchen hält, sage ich jetzt mal. Und dann bringen die Leute, neulich hatte ich eine, die hatte so Geldprobleme, auch ADHS, Angststörungen. Und dann habe ich gesagt, bring doch mal deine Kontoauszüge mit. Und also mit zitternden Händen legte sie den Kontoauszug auf den Tisch. Ja, den sie endlich geschafft hatte, auszudrucken. Und dann habe ich gesagt, wie wollen wir es machen? Willst du es alleine anschauen? Wollen wir es gemeinsam anschauen? So, ich es nehmen, soll ich mal draufschauen? Und so, ne? Und dann kann man einfach, also da geht es wirklich ja um diese Art der Begleitung. Vielleicht ist es auch so eine Art, wie soll ich sagen, Ersatzhandlung für eine Begleitung, die als Kind nicht stattgefunden hat. Ich erlebe da auch eben in der biografischen Arbeit häufig, dass das auch Kinder waren, die dann mit den Hausaufgaben überfordert waren und die Eltern waren aus Gründen nicht da. Keiner hat diese Abläufe kleinschrittig begleitet und das war halt dann immer nur so, du bist doch nicht blöd, wieso kriegst du das nicht hin, hast schon wieder eine 5, anstatt dass man mal genau schaut, ne, das ist ja klientenzentrierte Ergotherapie, wo genau hakt es denn, was genau, wo fliegst du denn raus aus dem Prozess, kann ich dir da Brücken bauen und so, und das braucht halt sehr viel wohlwollende, liebevolle Begleitung, weil da ja auch ganz viel Schuld und Scham, also das ist unglaublich, wie viel Schuld und Scham damit einhergeht und diese Schuld- und Schamberge abzubauen, ist, glaube ich, das Therapeutikum.
Also ich finde, das ist schon ein schöner Schlusssatz, ja. Vor allen Dingen, weil du zwei Aspekte ansprichst. Das eine ist, man kann im konkreten Alltag jetzt sofort beginnen, auch Dinge anders zu machen. Ja. Vielleicht auch mit Begleitung, mit Unterstützung, das wäre der Therapie. Aber ich fand auch den Hinweis wichtig, da liegt was zugrunde. Also das ist nichts, was man sich irgendwie spontan letzte Woche irgendwie als Virus eingeschleppt hat, sondern das ist was, was man irgendwo in der Kindheit gelernt hat und was heute nicht hilfreich ist als Verhalten, was man auch umlernen muss. Und dafür gibt es Hilfe, Unterstützung. Du hast das Beispiel mit den 10 Minuten oder mit dem Eisenhower Priorisierung genannt oder auch mit diesen 3 Fragen. Also es gibt Methoden, ganz einfache Techniken, die man nutzen kann, um ja Erfolge zu bekommen, etwas nicht zu vermeiden, sage ich mal, sondern den Start zu machen, ihn vielleicht in Häppchen aufzuteilen. Vielleicht hat man das auch nicht gelernt, große Projekte in kleine Einzelprojekte zu unterteilen. Und wenn man den ersten Schritt gemacht hat, erstmal schon mal zu klatschen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, super, deine Anträge sind ausgedruckt, morgen gucke ich mal, was ich mit den Unterschriften mache und nicht das gar nicht anzufassen und nicht mal auszudrucken, weil es so viel ist, bis das endlich fertig ist. Also man kann tatsächlich viel unternehmen, um sich das Leid, sage ich mal, dauerhaft zu ersparen, würde ich mal sagen. Mhm. Sowohl die negativen Konsequenzen als auch ja die aus dem Verhalten überhaupt realisieren. Also die Selbstzuschreibungen, die dahinter stecken, dass man es wieder nicht gemacht hat, dass man doch zu doof ist. Ne? Also all das, was quasi auch wieder eher das bestärkt. Ja. Dieses negative Selbstbild, was da zugrunde liegt. Also,
ja.
Ja, sehr schön.
Und vor allem, was noch wichtig ist, das innere Selbstgespräch, also diesen Negative Self-Talk, daran arbeite ich auch ganz, 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 ganz stark, dass die Menschen anfangen, wie hat das neulich eine genannt, die nette Stimme. Sie sagte so, die nette Stimme sei jetzt auch wieder öfter schon zu Besuch gewesen. Also den inneren Empowerer, den inneren Cheerleader. Und das ist irgendwie auch für mich der therapeutische Ansatz. Also ich bin als Therapeutin zunächst einmal diese Stimme im Außen, die lobt und empowert, so lange, bis du selbst mit Fake it until you make it, so tun, als ob diese Stimme verinnerlichen konntest, weil das innere Team ist häufig nur der innere Kritiker, Zweifel und Angst. Die wohnen da alleine und haben die Alleinherrschaft übernommen. Und dass man ein anderes inneres Team einfach auch erarbeiten darf, das wohlwollend da schaut, so, oh, du prokrastinierst nicht, sondern du hast gerade ein anderes Bedürfnis oder das Bedürfnis nach Ruhe oder ne, war auch alles ein bisschen viel. Komm, das kann auch bis morgen warten und eben auch immer wieder sagen, du bist gut genug, du bist nicht falsch und so. Ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das innere Selbstgespräch auch nochmal therapeutisch zu begleiten. Ja.
Alles, man kann was dagegen tun, man sollte was dagegen tun. Wenn es einem alleine nicht gelingt oder durch irgendwelche Ratgeber, mag es auch hilfreich sein, therapeutische Hilfe, so wie bei dir, aufzusuchen oder zu einer Psychotherapie zu gehen. Also das Ding.
Oder mein Buch zu kaufen und das durchzuarbeiten.
Genau, wir packen das in die Beschreibung rein. Genau. Super. Ja. Herzlichen Dank, Ariane, dass du dich gemeldet hast mit diesem echt wichtigen Thema, ein Alltagsthema, was aber doch viele Facetten und auch sehr viel Tiefe hat, wenn man es genau betrachtet. Wie immer ist eine halbe Stunde für so einen Podcast sicherlich zu kurz, aber wir wollen ja nur Anstöße geben und ich glaube, das ist gelungen. Und ja, wenn wir das Interesse geweckt haben, dann findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes noch weitere Infos, auch zu Mariannes Buch. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine neue Folge. Denn etwa alle 4 Wochen machen wir einen Podcast zu einer Folge mit einem psychiatrischen Thema. Hoffentlich auch, um das ein bisschen zu entstigmatisieren. Das ist ja auch diesmal wieder der Wunsch von uns allen gewesen hier. Und ja, schön, dass du zugehört hast. Und ja, ich denke, wir haben eine Menge Denkanstöße gegeben bei einem Phänomen, dass wir oder was viele sicherlich auch am eigenen Körper oder am eigenen Leben schon erlebt haben. Dankeschön.
Jo, tschüss, Marlene.
Dankeschön. Tschüss.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.